Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. 3 Tage nach dem Sturz von Präsident Morsi ist die Lage in Ägypten weiter angespannt. Die islamistische Muslimbruderschaft rief dazu auf, die Proteste gegen die Absetzung Morsis durch das Militär fortzusetzen. In der vergangenen Nacht waren bei Ausschreitungen in mehreren Städten mindestens 36 Menschen getötet worden. Noch am Abend soll Berichten zufolge Friedensnobelpreisträger El-Baradei als Chef einer Übergangsregierung vereidigt werden.
In den Ladenzeilen Kairos kehrt die Normalität zurück. Geöffnete Geschäfte, Passanten, die durch die Straßen bummeln, Händler, die wieder hoffnungsvoll in die Zukunft blicken. Ich denke, die Sicherheitslage ist gut, seit Polizei und Armee zurück sind. Es gibt jetzt mehr Hoffnung als vorher. Schritt für Schritt bekommt das Militär die Lage in den Griff. Sie fühlen sich sicher, sie vertrauen auf die Armee. Und die zeigt Präsenz. Panzer sichern öffentliche Gebäude, etwa des staatlichen Fernsehens. Und die Soldaten genießen die Sympathie der Bevölkerung. Ein paar Kilometer weiter stehen keine Panzer. Vielleicht will das Militär keine Drohkulisse aufbauen gegen die Muslimbrüder. Noch immer demonstrieren Zehntausende im Stadtteil Nasser City. Für die Rückkehr Mursis und gegen die Verhaftung eines ihrer wichtigsten Führer. Auch für die nächsten Tage haben sie Proteste angekündigt. Aber sie halten vergleichsweise still. Nach einer Nacht des Zorns, als es schwere Ausschreitungen gab. Direkt vor dem ARD-Studio in Kairo in der Nähe des Tahrirplatzes treffen die Anhänger Mursis auf seine Gegner. Die eine Seite wirft mit Steinen, die andere schießt gezielt mit Feuerwerkskörpern. Passanten versuchen, sich in Sicherheit zu bringen. Erst als das Militär die beiden Gruppen trennt, endet der Spuk. Allein in Kairo gab es gestern 14 Todesopfer. Genau hier fand gestern die Straßenschlacht statt. Man kann die Spannung noch immer fast mit Händen greifen. Aber allmählich kehrt das Alltagsleben zurück. Dringend nötig in einem Land, das wirtschaftlich am Boden liegt und politisch einen Neuanfang sucht. Vorsichtig blicken die Ägypter nach vorne.
Über die weitere Entwicklung in Ägypten halten wir Sie auch im Internet unter tagesschau.de auf dem Laufenden. Mehrere lateinamerikanische Länder haben dem früheren US-Geheimdienstmitarbeiter Snowden Asyl angeboten. Venezuela, Bolivien und Nicaragua zeigten sich grundsätzlich bereit, den 30-Jährigen aufzunehmen. Er wird von den USA mit Haftbefehl gesucht und sitzt in Moskau fest. Mehrere Länder hatten zuvor seine Asylanträge abgelehnt. Der 30-Jährige hat die Ausspähprogramme der USA und Großbritanniens publik gemacht.
Am Moskauer Flughafen Scheremetjewo geht das Rätselraten weiter. 5-mal die Woche fliegt die Aeroflot in die kubanische Hauptstadt Havanna, auch heute. Havanna wäre für Snowden der sicherste Umsteigeflughafen auf dem Weg nach Lateinamerika. Direktflüge, etwa nach Venezuela, gibt es nicht. Und Venezuela könnte Snowdens Ziel sein. Dessen Präsident Maduro bot ihm jetzt Asyl, pünktlich zum Nationalfeiertag. Hier ist er weit weg von der Verfolgung durch den amerikanischen Imperialismus. Ich habe entschieden, Edward Snowden humanitäres Asyl zu gewähren. Auch Bolivien und Nicaragua boten mittlerweile Asyl an, wenn die Umstände es erlaubten, hieß es. Die Umstände aber sind das Problem, denn noch scheint Snowden ohne Papiere festzusitzen. Einer der vielen Reporter am Moskauer Airport twitterte heute Mittag, der Flieger nach Havanna verlässt jetzt das Gate, aber Snowden war nirgends zu sehen. Und das offizielle Moskau schweigt. Nur ein Duma-Abgeordneter ließ verlauten, Venezuela sei die beste Lösung für Snowden, denn es habe ja einen scharfen Konflikt mit den USA.
Moskau möchte am liebsten neutral bleiben in der Snowden-Affäre, doch das wird nicht gelingen. Denn ohne gültigen Pass braucht Snowden zumindest das Wohlwollen Russlands beim Verlassen des Landes. Und er braucht ein Flugzeug, das sich niemand traut, zur Landung zu zwingen.
Die von Snowden aufgedeckten Ausspähprogramme drohen auch die Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen zwischen den USA und der EU zu belasten. 2 Tage vor Beginn der Gespräche fordern deutsche Politiker quer durch die Parteien, Washington müsse deutlich mehr für den Datenschutz tun. Unionsfraktionschef Kauder sagte der Rheinischen Post, es passe nicht zu einer Freihandelszone, dass die Wirtschaft der Mitgliedstaaten ausspioniert werde. In einer solchen Zone werden Handelshemmnisse wie etwa Zölle abgebaut.
Landesparteitag der CDU in Nordrhein-Westfalen. Das Interesse an einem Themenkomplex ist besonders groß. Die Ausspähaffäre und die Gespräche mit den USA über das Freihandelsabkommen. Merkel muss erklären, ob und wie das Abkommen zustande kommen soll.
Gerade jetzt, wo wir miteinander zu sprechen haben über Datenschutzfragen, sollten wir doch nicht Verhandlungen über Freihandel aufgeben. Nein, wir sollten sie ganz gezielt führen, ohne das andere unter den Tisch zu kehren, liebe Freunde.
Nicht unter den Tisch kehren. Der Koalitionspartner CSU will das Ausspähen durch die NSA unterbinden. Mehr noch.
Wir müssen sogar einen Schritt weitergehen, dass man auch Abkommen schließt, damit unter Freunden in der Zukunft eine solche Bespitzelung unterbleibt.
Für den Kanzlerkandidaten der SPD ganz klar. Vor den Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen zwischen den USA und Europa muss die Spionageaffäre geklärt werden.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die EU mit den Amerikanern verhandelt in einer Situation, die von Misstrauen geprägt ist und wo wir gar nicht wissen, ob die Amerikaner nicht unsere Vorbereitungen auf diese Verhandlungen abhören können. Das scheint mir doch ziemlich pervers zu sein.
Die Grünen gehen auf dem Länderrat in Berlin noch einen Schritt weiter.
Die Verhandlungen zum Freihandelsabkommen gehören ausgesetzt, bis wir wissen, ob die NSA die europäischen Verhandlungsführer belauscht oder nicht, liebe Freundinnen und Freunde.
Am Montag beginnen die Gespräche über das Freihandelsabkommen. Vertreter der Bundesregierung reisen in der kommenden Woche nach Washington, um über den Abhörskandal zu sprechen.
Der Druck auf die Bundesregierung wächst. Die Spionageaffäre belastet das Verhältnis zwischen Deutschland und den USA. Kurz vor der Bundestagswahl kann es sich Merkel kaum leisten, dass es kein konkretes Verhandlungsergebnis in Washington gibt.
Die Schweiz und China haben ein Freihandelsabkommen geschlossen. Die beiden zuständigen Minister unterschrieben heute den Vertrag in Peking. Nach Schweizer Angaben geht es darin mit Blick auf China auch um den Schutz geistigen Eigentums und um Arbeitsbedingungen. China hat bisher in Europa lediglich mit Island ein Freihandelsabkommen vereinbart. Ein weiteres mit Norwegen ist fast fertig.
Vertreter aus Nord- und Südkorea haben nach Monaten erstmals wieder Gespräche aufgenommen. Bei dem Treffen im Grenzort Panmunjom ging es um die gemeinsam genutzte Sonderwirtschaftszone Kaesong. Beide Staaten streben an, den Industriepark wieder zu eröffnen, den der kommunistische Norden im April geschlossen hatte. Hintergrund waren zunehmende Spannungen zwischen Pyongyang und Seoul.
Im Bürgerkrieg in Syrien dringt die Armee offenbar immer weiter in die von Rebellen gehaltene Stadt Homs vor. Staatliche Medien berichteten, dabei seien zahlreiche Aufständische getötet worden. Mehrere tausend Menschen sollen noch immer in der Stadt eingeschlossen sein. Auch aus anderen Städten werden neue Kämpfe gemeldet.
Schwere Gefechte in der umkämpften Stadt Homs zwischen Rebellen und der syrischen Armee, die offenbar immer noch von der libanesischen Hisbollah unterstützt wird. Die Artillerie- und Luftangriffe gehören zu den massivsten, die das Regime Assad jemals auf die zentralsyrische Stadt gestartet hat. Auf dem diplomatischen Parkett keine Fortschritte. Gestern hatte Russland eine Erklärung des UN-Sicherheitsrats scheitern lassen, mehreren tausend in Homs eingeschlossenen Zivilisten zu Hilfe zu kommen. Wir bekräftigen unseren Standpunkt, dass der syrische Konflikt keine militärische Lösung hat. Die Rebellen behaupten mit diesen Aufnahmen, dass vom Regime auch in Homs Chemiewaffen eingesetzt werden. Dafür gibt es bislang keine Bestätigung. Klar aber ist, dass in der Stadt um die Zukunft Syriens gerungen wird. Der Kampf um Homs ist nicht das erste Hauptkampfgebiet in Syrien und es wird auch nicht das letzte sein. Die Rebellen gewinnen Boden, dann die Armee. Es ist ein ewiges Hin und Her. Die beiden Seiten befinden sich in einer tödlichen Balance. In Istanbul hat Syriens Oppositionsbündnis nach wochenlanger Verzögerung eine neue Führung gewählt. Neuer Vorsitzender der syrischen Nationalkoalition ist Ahmed Asijarba. Er wird von Saudi-Arabien unterstützt und gehört einer moderat-demokratischen Gruppe an. Die Rebellen hier in der Nähe der Stadt Aleppo sind weiterhin in der Defensive. Die von den USA angekündigte Aufrüstung der Freien Syrischen Armee mit Logistik und Waffen scheint noch nicht sehr weit fortgeschritten zu sein.
In der türkischen Metropole Istanbul ist die Polizei erneut mit Wasserwerfern und Tränengas gegen Demonstranten vorgegangen. Damit wollten die Sicherheitskräfte verhindern, dass die Demonstranten in den gesperrten Gezi-Park vordrangen. Mehrere politische Gruppierungen hatten zuvor zu einer Besetzung des Parks aufgerufen. Der Gezi-Park und der zentrale Taksim-Platz standen im Zentrum der wochenlangen Proteste gegen die Regierung von Ministerpräsident Erdogan.
Die Flugbegleiter der Lufthansa-Tochter Germanwings werden am Montag doch nicht streiken. Kurz vor dem angekündigten Ausstand legten Fluglinie und die Gewerkschaft UFO ihren monatelangen Tarifstreit bei. Ausschlaggebend war ein neues Angebot der Arbeitgeberseite, das unter anderem Lohnerhöhungen um bis zu 5,9% vorsieht. Germanwings hatte erst zu Wochenbeginn einen Großteil der innereuropäischen Verbindungen von der Lufthansa übernommen.
In der Provinz Quebec im Südosten Kanadas ist ein mit Rohöl beladener Tankzug entgleist. Mindestens 4 der insgesamt 73 Waggons sollen Medienberichten zufolge explodiert sein. Nach Angaben der Feuerwehr wurden etwa 30 Gebäude in der Stadt Lac-Mégantic zerstört. 1000 Einwohner mussten in Sicherheit gebracht werden. Ob es Tote oder Verletzte gegeben hat, ist noch unklar. Zahlreiche Menschen werden noch vermisst.
Sabine Lisicki hat das Finale des Tennis-Grand-Slam-Turniers von Wimbledon verloren. Sie unterlag Marion Bartoli aus Frankreich glatt in 2 Sätzen.
Sabine Lisicki hat ihr berühmtes Lachen und das Turnier verloren an die Französin Marion Bartoli. Ich hätte mein erstes Grand-Slam-Finale so gern gewonnen. Hoffentlich bekomme ich nochmal die Chance. Ganz Deutschland hatte die Daumen gedrückt, besonders die Fans hier in Lisickis ehemaligen Tennisverein Rot-Weiß Berlin. Schnell aber wurde allen klar, dass ihr Idol gegen Bartoli, die Nummer 15 der Welt, nicht an die Leistungen der vergangenen Tage anknüpfen kann. Bartoli konzentriert, druckvoll, Lisicki nervös. Nach nur einer halben Stunde verlor sie den ersten Satz mit 1:6. Die 23-Jährige wurde von der Wucht ihrer Gegnerin und dem Druck in ihrem ersten Grand-Slam-Finale einfach überwältigt. Tränen Mitte des zweiten Satzes. Zwar kam Lisicki noch mal ran und wehrte 3 Matchbälle ab, den 4. aber verwandelte Marion Bartoli zum 6:4 und damit zum Titel.
Es ist wirklich enttäuschend, weil man weiß, dass man es besser machen kann. Deswegen. Und man weiß, wie gut man das ganze Turnier über gespielt hat, um dahin zu kommen. Und man will es gerne nochmal abliefern. Aber es war heute einfach nicht möglich.
Sie hat dennoch viele Fans dazu gewonnen in England und Deutschland.
Formel-1-Pilot Lewis Hamilton geht beim Großen Preis von Deutschland von Startplatz 1 aus ins Rennen. Weltmeister Sebastian Vettel fuhr bei der Qualifikation auf dem Nürburgring die zweitschnellste Zeit. Gesprächsthema waren auch wieder die Reifen, die zuletzt für Probleme gesorgt hatten.
Am Ende stehen die Fahrer wieder im Mittelpunkt, denn gefahren sind ja schließlich sie. Nach Androhung eines Boykotts, falls die Reifen wieder zerfetzen, sind sie eben doch gefahren, weil die Reifen auf dem Nürburgring halten. Und es sind wieder dieselben wie die gesamte Saison über schnell. Die schnellste Zeit gelingt Lewis Hamilton, dessen Teamkollege Nico Rosberg wegen eines Strategiefehlers weit zurückfällt, auf Platz 2 Sebastian Vettel.
Wir haben einfach zu viel verloren. Also die Kombination ist natürlich ein bisschen wärmer heute Nachmittag, was sich auf die Reifen ein bisschen auswirken kann. Und wenn man dann nicht ganz den Grip hat, dann lässt man hier und da ein bisschen zu viel Zeit liegen.
Für einen kurzen Moment kommen die Reifen nochmal ins Spiel, auch wenn sie nicht zerfetzt sind.
Und hier die Lottozahlen. 3, 8, 11, 17, 20, 49. Superzahl 9. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580.
Hohe Warnstufe für Vulkan Popocatépetl in Mexiko. Über dem Berg steht eine 1,5 Kilometer hohe Rauch- und Aschewolke. Im Umkreis von 12 Kilometern errichteten die Behörden eine Sicherheitszone. Mehrere US-Fluggesellschaften strichen Verbindungen in das Land. Der Vulkan liegt etwa 65 Kilometer entfernt von der Hauptstadt. Seit Mai ist er wieder verstärkt aktiv.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Sonntag, den 7. Juli.
Das kräftige Hochdruckgebiet, das sich über weite Teile West- und Mitteleuropas erstreckt, bringt uns sonniges, trockenes Sommerwetter. Nur in Teilen Süddeutschlands besteht ein kleines Schauer- und Gewitterrisiko, da dort die Luft feuchter ist als im Rest des Landes. Über den Südosten ziehen in der Nacht ein paar Wolken, die aber nur zu Beginn der Nacht einzelne Schauer bringen können. Ansonsten verläuft die Nacht verbreitet klar. Am Tag scheint die Sonne oft ungestört, von früh bis spät. Nur im südlichen Bayern und Baden-Württemberg ist es auch mal wolkig und es können sich am Nachmittag dort einzelne Schauer oder Gewitter bilden. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Süden mitunter frisch. In der Nacht 16 Grad am Kaiserstuhl und stellenweise 7 Grad im Norden. Am Tag bei Seewind um 20 Grad, sonst 23 bis 30 Grad. Die Aussichten. Am Montag und am Dienstag viel Sonne, nur im äußersten Süden sind Schauer und Gewitter möglich. Erst am Mittwoch sind wieder etwas mehr Wolken zu sehen und im Süden muss stellenweise mit Schauern und Gewittern gerechnet werden.
Wir sind um 23.15 Uhr wieder da mit Ingo Zamperoni. Seine Tagesthemen: zerplatzter Traum, Sabine Lisicki verliert Finale von Wimbledon und neuer Regierungschef Mohamed El Baradei soll Ägypten befrieden. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.